ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von ZIP FM. Auch am 26. Tag der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschäftigen wir uns mit dem Thema Atomkraft. Verschiedene Teile der Anti-Atom-Bewegung laden für das kommende Wochenende zu zwei Großveranstaltungen ein. Aus diesem Anlass widmen wir die kommenden 30 Minuten gänzlich dem Ausblick auf die bevorstehenden Ereignisse. In Berlin veranstalten die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V., kurz IPPNW, einen lange vorbereiteten Kongress mit dem Titel 25 Jahre nach Tschernobyl, Zeitbombe Atomenergie, Atomausstieg jetzt. In Kassel wiederum trifft sich, zwei Wochen nach den größten Anti-Atom-Protesten in der Geschichte der Bundesrepublik, die Anti-Atom-Bewegung zu ihrer Frühjahrskonferenz. Als die Planungen für den IPPNW-Kongress zum 25. Jubiläum der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl anliefen, wollten die Organisatorinnen und Organisatoren die Folgen des GAUs in der ehemaligen Sowjetrepublik zurück ins Gedächtnis rufen. Die Risiken der sogenannten zivilen Nutzung der Atomenergie sollten nicht unterschätzt und anhand der Katastrophe von Tschernobyl der Öffentlichkeit vor Augen geführt werden. Vier Wochen nach dem nächsten GAU ist dies wohl nicht mehr nötig. Den Menschen wird dieser Tage vor Augen geführt, wie gewissenlos einige Unternehmen und deren Staaten es in Kauf nehmen, für ihre Profite über Leichen zu gehen. Dennoch verspricht der Kongress angesichts einer Fülle von Vorträgen und Workshops rund um das Thema Atomkraft hochinteressant zu werden. Radio Dreieckland Freiburg sprach mit dem IPPNW-Mitglied Winfried Eisenberg.
Kann man sagen, 25 Jahre nach Tschernobyl?
Nein, wir lassen das nach ganz bewusst weg und sagen 25 Jahre Tschernobyl. Denn viele Probleme kommen erst noch. Und da überrollt uns schon der nächste GAU und drängt sich in den Vordergrund. Aber es ist tatsächlich so, Tschernobyl ist keineswegs vorbei. Auch wenn es Kräfte gibt, die gerne die Akte Tschernobyl schließen würden, wie die IAEA zum Beispiel, die internationale Atomlobby, die behaupten ja nach wie vor, da wären nur ungefähr 50 Tote gewesen und viele Erkrankungen mit Schilddrüsenkrebs, das wird akzeptiert, aber sonst gibt es da gar nichts nach Ansicht der IAEA.
Die IAEA, habe ich jetzt gehört, hat ja auch Einfluss auf die WHO, beziehungsweise auf das, was die WHO veröffentlicht.
Dem ist tatsächlich so und wir halten das für einen Skandal. Das bringen wir in unserem Kongress auch ganz deutlich zur Sprache in einem Forum, zu dem wir Keith Beverstock eingeladen haben. Das ist ein britischer Wissenschaftler, der lange in der WHO gearbeitet hat und der aus eigenem Erleben berichten kann, dass Arbeiten, die für die WHO geschrieben wurden, also Recherchen, die gemacht wurden und die sich mit Strahlenfolgen beschäftigen, dass die dann nachher unter Verschluss gehalten wurden und nie veröffentlicht werden durften. Es gibt also tatsächlich seit 1959 einen Vertrag zwischen IAEA und WHO, der besagt, dass die WHO Untersuchungen und Veröffentlichungen zu Folgen von Strahlung, also immer dann, wenn Radioaktivität irgendwie mit eine Rolle spielt, dass sie dann solche Recherchen oder Arbeiten mit der IAEA absprechen müssen, bevor das veröffentlicht wird. Und das führt natürlich dazu, dass diese Dinge dann nie veröffentlicht werden. Wir nennen diesen skandalösen Vertrag einen Knebelvertrag. weil er wie ein Knebel für die WHO wirkt. Die kann ihre Aufgabe, die Menschheit insgesamt eigentlich zu informieren über Gesundheitsgefahren und über Möglichkeiten, denen entgegenzuwirken. In dem Punkt, wenn Strahlung beteiligt ist, kann die WHO ihren Auftrag überhaupt nicht erfüllen. Und das ist ein unglaublicher Skandal, den wir auch zu beenden fordern. Also wir meinen, dass dieser Knebelvertrag aufgelöst werden muss.
Seit gut 4 Jahren gibt es in Genf vor der WHO eine tägliche Mahnwache.
Richtig.
An der auch jeder Mensch eingeladen ist, daran teilzunehmen, für einen Tag, für mehrere Tage.
Ja, das weiß ich, im Sommer geplant. Ich habe im Moment die Termine nicht genau im Kopf. Da wird ein großer Bus von Minsk, von Weißrussland aus starten und es steigen dann in Deutschland mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Tschernobyl-Initiativen zu und die fahren dann gemeinsam nach Genf und wollen genau diese Gruppierungen, die da immer ihre Mahnwachen halten, massiv unterstützen und dort auch versuchen, vorgelassen zu werden und das Verlangen nach Auflösung dieses Knebelvertrags dort deutlich machen. Ich habe es jetzt auch gerade im Programm gefunden, also an dem Samstag, den 9.4. ist von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr ein Workshop. Das ist der allererste Workshop Nummer 1. Der heißt der Knebelvertrag zwischen IAEO und WHO. Und da wird berichten dieser Strahlenbiologe Keith Baverstock aus London. Und moderieren wird es eine Kollegin der IPPNW, Dörte Siedentopf, die sich aus der Nähe von Frankfurt, die sich mit dieser Frage auch sehr viel beschäftigt hat.
Der Kongress wird von Freitag bis Sonntag stattfinden.
Ja.
Freitag um 19 Uhr ist der erste Empfang einer Ausstellungseröffnung.
Ja,
dann ist der Schwerpunkt ist wahrscheinlich der Samstag mit Workshops, mit Vorträgen, mit ich weiß nicht was allem. Da sind Sie auch im Programm mit dem Thema Uranwaffen.
Richtig.
Da haben wir jetzt gerade kürzlich gehört, dass Uranwaffen derzeit in Libyen auch eingesetzt werden. Also so Waffen, die mit diesem Uran ummantelt sind.
Ja, beziehungsweise sie haben einen Kern von dem abgereicherten Uran. Also das sind sogenannte Hartkerngeschosse. Das sieht man förmlich, dass diese Geschosse dort verwendet wurden. Das braucht man gar nicht zu hören. Muss gar nicht verbalisiert werden. Wer was davon kennt, sieht das. Denn diese Geschosse von Flugzeugen abgefeuert, es gibt auch welche, die von Panzern abgefeuert werden, die durchdringen ohne ein Problem den Panzerstahl und dringen in das Innere des Panzers vor. Und dabei entsteht eine unglaubliche Hitze von ungefähr 4000 Grad Celsius. Im Inneren des Panzers zerstäubt dann dieses Uran-238, dieses sogenannte abgereicherte Uran, entzündet sich selbst und dann brennen die Panzer mit allem und allen, die da drin sind und was da drin ist, brennen dann aus. Und das sieht man auf den Bildern, dass diese Panzer nicht von außen nur beschädigt und am Weiterfahren behindert wurden, sondern dass die von innen ausgebrannt sind. Das ist geradezu der Beweis dafür, dass dort Urangeschosse eingesetzt wurden und werden.
25 Jahre Tschernobyl, Zeitbombe, Atomenergie, Atomausstieg jetzt. Das ist der Titel dieses Kongresses, der vom 8. bis zum 10. April 2011 in der Urania in Berlin stattfinden wird. 25 Jahre Tschernobyl, 28 Tage Fukushima. Das war den Veranstaltern dieses Kongresses noch nicht klar, als er geplant wurde, dass wir schon die nächste Katastrophe zu bewältigen haben.
Also auf die Schnelle noch eingeladen worden, eine IPPNW-Kollegin, eine sehr engagierte aus Japan, Katsumi Furitsu. eine Genetikerin und Strahlenmedizinerin aus Osaka. Die kenne ich schon von unserem Basler Weltkongress im August letzten Jahres. Die ist also auch in dem Thema, was wir eben angetippt hatten, Uranwaffen, sehr engagiert. Es gibt eine Vereinigung zur Ächtung der Uranwaffen, ICBUW, International Coalition to Ban Uranium Weapons. So kommt dieses Kürzel zustande. Und da ist sie im wissenschaftlichen Bereich dieser Organisation sehr engagiert tätig. Die kommt also und kann dann aus erster Hand berichten über die Vorgänge in Japan, ungefiltert. Sie wird ein Grußwort gleich am Freitagabend sprechen und dann gibt es am Samstag ein neu eingeschobenes Forum Nummer 8. Hiroshima bis Fukushima, verstrahlt, verseucht, verachtet. Da kommt außer Katsumi Furitsu noch ein alter, ein wunderbarer, ich kenne den auch schon, wunderbarer Überlebender von Nagasaki, Hideto Sotobayashi. Der ist also weit über 80, ist ein Chemiker von Haus aus und lebt derzeit in Berlin. Der kommt also auch dazu und kann zu dem Teil Hiroshima dann auch was sagen. Und dann kann diese Verbindung zwischen diesen beiden Schreckensorten, Hiroshima und Fukushima, die ja auch am Ende so ähnlich klingen, gezogen werden. Das mussten wir jetzt halt noch variieren, unser Programm, weil man nicht 25 Jahre Tschernobyl als großen Kongress machen kann, ohne einzugehen auf die aktuelle Situation. Insgesamt versuchen wir, wenn ich das noch anfügen darf, die gesamte nukleare Kette zu bearbeiten. Also das beginnt mit dem Uranbergbau. Es kommen zwei Cree-Indianer aus Kanada. Das ist das Forum 2. Da geht es um den Uranbergbau und die Vergiftung ganzer Völkerschaften und ganzer Regionen. Das ist ja das Schreckliche, dass Uran überall in der Welt, in allen Erdteilen, merkwürdigerweise genau da abgebaut wird, wo indigene Völker noch leben. Also Indianervölker in Nord- und Südamerika, die Tuareg zum Beispiel im Niger, die Aborigine in Australien und die Adivasi, das ist so eine Minderheit in Indien. Da wird das Uran für die indische Atomwirtschaft und die indischen Atombomben abgebaut. Also es ist in allen Erdteilen das Gleiche und oft sind es noch dazu, die Orte, wo man Uran findet, sind an vielen Stellen der Welt heilige Stätten der Urvölker. Ob das damit zusammenhängt, dass da Uran liegt oder ob das Zufälle sind, ich mag nicht so recht an die Zufälle glauben, weil das auch in allen Erdteilen so ist. Das ist also eine ganz spannende Sache und insofern werden nicht nur diese Völker oder die Reste solcher Völker gesundheitlich bedroht durch diesen furchtbaren Uranbergbau, sondern deren Kultur, deren Traditionen und heilige Stätten werden auch mit Füßen getreten.
Also alles in allem ein sehr intensiver Kongress. Wir haben jetzt nur einige der Foren, einige der Themen beleuchten können. Ja. Es findet vieles parallel zueinander statt. Also ich sehe hier 8 Foren jetzt alleine für den Samstagvormittag, die parallel zueinander stattfinden.
Ja, man müsste und sich zerteilen können, weil alles interessant ist.
Ja,
oder? Wir haben auch durchaus versucht, positive Aspekte hineinzubringen. Also mehrere Foren und Workshops über erneuerbare Energien zu der Frage, wie man sehr schnell jetzt umschalten kann, um nun wirklich diese, ja, zwar aus schrecklichem Anlass herbeigekommene, aber immerhin diese vorhandene Chance, dass man sich weltweit als Menschheit jetzt von dem Atomzeitalter verabschiedet. Das wollen wir auch in Japan publik machen, dass man dort nicht weiter auf die sich so einseitig auf die Atomenergie verlässt, sondern sehr zügig das nachholt, was hier ein paar Jahre ja schon läuft, dass man also versucht, die erneuerbaren Energien zu nutzen. Und wir denken, dass es in Deutschland, wenn die Weichen jetzt richtig gestellt werden, nicht 30, 40, sondern vielleicht nur 10 Jahre braucht, bis man zu 100% auf Sonne, Wind und Wasser und vielleicht ein paar andere kleinere Anteile noch gelangen kann. Das ist unser Ziel.
Am vorvergangenen Wochenende versammelten sich in München, Köln, Hamburg und Berlin insgesamt 250.000 Menschen. Sie forderten einen sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Angesichts einer solchen Breite der Anti-Atom-Bewegung fürchten Politikerinnen und Politiker aller Parteien um ihren so liebgewonnenen Arbeitsplatz. Kein Wunder. Jene kriminelle Energie der Regierungskoalition, die in nächtlichen Kungelrunden mit Vertretern der Atomindustrie die Laufzeiten der deutschen AKW und dadurch das Risiko eines Gaus verlängerten, legt eine ägyptische Lösung nahe. Und auch die Anti-Atom-Opportunisten und Opportunistinnen der SPD und der Grünen sollten sich ihrer Zustimmung durch die Bevölkerung nicht sicher sein. So waren sie es, die den AKW-Betreibern den Fortbestand ihrer Gelddruckmaschinen vertraglich garantierten. Allein dieses Vertragswerk, euphemistisch als Atomkonsens bezeichnet, erlaubte es der jetzigen Regierung erst, die Laufzeiten überhaupt zu verlängern. Anders gesagt, hätten die rot-grünen Atomgegnerinnen und Gegner ihre 7-jährige Regierungszeit dazu genutzt, die gefährlichen Atommeiler stillzulegen, gäbe es für CDU und FDP heute gar nichts mehr zu verlängern. Dann wären im Übrigen Gabriel, Roth, Özdemir, Trittin und Co. bei ihren PR-Auftritten am Rande der Anti-Atom-Demos auch glaubwürdig. So nicht. Der Ausstieg muss also von der Anti-Atom-Bewegung selbst erzwungen werden. Um eine diesbezügliche gemeinsame Strategie zu beraten, trifft sich am kommenden Wochenende die Anti-Atom-Bewegung in Kassel zu ihrer Frühjahrskonferenz. Radio Frei Erfurt sprach darüber mit Martin, einem Redakteur der Zeitschrift Anti-Atom aktuell.
Was ist denn das überhaupt für eine Zeitung? Viele kennen das jetzt ja vielleicht gar nicht so genau, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben. Wer macht denn diese Zeitung und wer liest sie?
Das ist ein kleines Fachblatt für Leute in sozialer Bewegung. Also wir haben eine Auflage von unter 1000 Exemplaren und machen das aber seit 19 Jahren kontinuierlich. Jedes Jahr gibt es 10 Ausgaben davon. Und Leute, die das abonniert haben, die bekommen das. Und das ist ein Heftchen, was eigentlich dafür sorgen soll, dass Leute in Passau mitkriegen, was in Flensburg passiert und umgekehrt oder in Bielefeld oder in Erfurt, dass man sich davon gegenseitig in Kenntnis setzen kann. Und gleichzeitig ist es uns aber ganz wichtig, dass Leute, die hier in der Bundesrepublik jetzt aktiv werden gegen Atomanlagen, dass die auch mit über den Tellerrand hinausschauen und mitkriegen, was auf der ganzen Welt passiert. Also wir haben einen sehr starken internationalen Teil und berichten schon seit Jahren aus Japan, aus Korea, aus Russland, aus vielen Teilen der Erde, wo sich Leute mit diesen schrecklichen Dingen auseinandersetzen müssen.
Dann müsste die nächste Ausgabe ja ganz schön dick werden, denn passieren tut ja gerade einiges, nicht nur in Fukushima, sondern auch auf der politischen Ebene. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man sich jetzt seit gut 20 Jahren in der Anti-AKW-Bewegung engagiert, vielleicht auch häufig als Ökospinner abgetan worden ist und auf einmal passieren Dinge und werden auch politisch Dinge entschieden, die vor wenigen Monaten eben als undenkbar galten?
Was ist das für ein Gefühl? Ja, es stellt sich jetzt ein, so ein Gefühl von, wir haben Recht gehabt, aber wir hätten gar nicht gerne Recht gehabt in diesem Maß. Das es sind jetzt Dinge passiert, von denen wir seit Jahren sagen, das kann doch passieren und das darf nicht passieren. Und wir reiben uns jetzt so ein bisschen die Augen, wenn sich Leute hinstellen und sagen, Mensch, das war ja unvorstellbar, das ist ja undenkbar, was da passiert ist. Das stimmt gar nicht, das war nicht undenkbar, das war nicht unvorstellbar. Und wir wundern uns darüber, dass die Leute es jahrelang geschafft haben, diese Realität zu verdrängen aus ihrer Wahrnehmung.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine Laufzeitverlängerung beschlossen, hat das begründet mit, naja, das sei eine Brückentechnologie und man bräuchte die noch ein bisschen. Jetzt gab es auf einmal überrascht schnell ein Moratorium. Einige unken schon, das sei nur ein Trick vor den Landtagswahlen. Wie schätzt ihr denn das ein, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat? Ist da ein ernsthaftes Umdenken zu sehen oder ist das eigentlich nur ein Taschenspielertrick?
Ich glaube, dass das, was der Wirtschaftsminister da in dieser Kungelrunde gesagt hat, da hat er schon so eine Wahrheit ausgesprochen, dass er glaubt, dass vor Wahlen die Politik häufig irrational handelt, dass sie versucht, Wählerstimmen, naja, bei der Stange zu halten und dass sie es aber gar nicht so meint. Und dann hat sie aber anschließend ein Problem. Jetzt muss sie das so meinen, wie sie es gesagt hat. Ich weiß noch nicht, was dabei herauskommt. Also ich glaube nicht, dass es ehrlich gemeint war, diese Pause. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass es ihnen nicht so leicht fällt, das wieder umzukehren.
Nun war es ja schon der sogenannte Atomkonsens, den die rot-grüne Regierung verabschiedet hat, wo sogenannte Laufzeiten festgelegt worden sind. Also für jedes Atomkraftwerk wurde festgelegt, wie lange es noch laufen darf. Wenn es jetzt so ein Moratorium gibt für 3 Monate, ist damit doch eigentlich noch gar nichts gewonnen, oder? Die Zeiten zählen ja nur, wenn das Ding läuft.
Genau, damit ist gar nichts gewonnen. Es muss nicht die Abschaltung durchgesetzt werden, sondern es muss die Stilllegung dieser Anlagen durchgesetzt werden. Und ich habe in den vergangenen Tagen häufig gesagt, das, was bei der Atomanlage in Hamm-Üntrup passiert ist, dass nämlich dann der Betreiber den Kühlturm gesprengt hat. Dass man richtig sehen konnte, aha, das Ding, das geht nie wieder in Betrieb. Das steht an für alle diese Anlagen, die es jetzt noch gibt. Da muss einfach Teile der Anlage müssen gesprengt werden, damit deutlich ist, das ist ein unumkehrbarer Vorgang. Und alles andere, das ist nur Beruhigung für die Leute.
Bewegte Zeiten und beunruhigte Leute, das sind vielleicht zwei Dinge, die derzeit die politische Situation charakterisieren, in der sich die Anti-Atom-Bewegung befindet. Nun findet am kommenden Wochenende die Frühjahrskonferenz der Anti-Atom-Bewegung in Kassel statt. Da kommen also Menschen aus ganz Deutschland, die sich in diesem Bereich engagieren, zusammen. Die Themen dürften ja eigentlich relativ klar sein, oder? Aber was sind vielleicht die Perspektiven, mit denen man sich dort trifft?
Es geht genau um diesen Verständigungsprozess. Wir haben das ja gestern Abend wieder erlebt. In vielen Städten in Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen, bringen ihre Beunruhigung zum Ausdruck und auch einen Wunsch. Man möchte wirkmächtig werden in dieser Gesellschaft. Man möchte das, was einen umtreibt, dafür sorgen, dass das auch Konsequenzen hat. Und das fällt nicht vom Himmel. Darüber muss man reden, wie das hinzubekommen ist. Und vor allem geht es auch darum, einen Verständigungsprozess anzuschieben. Was genau will man denn? Ich habe es vorhin gerade schon mal kurz gesagt. Manche sprechen von Abschalten, andere von Stilllegen, andere von Aussteigen. Ich bin sehr dafür, dass wir über Stilllegen sprechen. Dass wenn bei der nächsten Demo die Leute rufen, dass die da nicht rufen, abschalten, wie sie das jetzt ja häufig tun, wie man das häufig im Fernsehen sieht, sondern dass sie stilllegen rufen. Und ich sehe da einen ganz großen Unterschied, nämlich bei der Unumkehrbarkeit dieses Prozesses. Ich möchte nicht, dass wir nur Geschmacksverstärker sind als Anti-Atom-Bewegung für politische Parteien, sondern wir haben ein Anliegen und das muss als solches auch verstanden werden und damit wollen wir uns auch durchsetzen.
Jetzt, wie gesagt, diese Frühjahrskonferenz findet vom Freitag bis Sonntag statt. Mhm. Jetzt sagtest du, es geht um einen Verständigungsprozess auch. Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, denn das ist ja extrem heterogen. Es gibt Leute, die sind seit 30 Jahren mit dabei, sind sozusagen alte Häsinnen und Hasen. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sich jetzt erst seit ein paar Wochen engagieren, weil sie eben beunruhigt sind von dem, was in Japan passiert ist. Wie kann denn so ein Austausch stattfinden?
Das verlangt von allen Seiten so ein bisschen Geduld und Respekt füreinander ab. Ich stelle es mir auch nicht leicht vor, aber wir müssen das machen. Wir haben in den vergangenen Jahren, konnten wir auch so ein bisschen großzügig damit umgehen, dass die einen davon und die anderen davon geredet haben. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, wir wollen auch mal gewinnen mit dieser Forderung. Und dann muss ganz klar sein, was genau fordern wir denn eigentlich? Und da kommen wir nicht drum herum, uns darüber zu verständigen, was ist das genau, was wir wollen. Und auch wenn es anstrengend ist, das müssen wir tun.
Das eine ist ja eine inhaltliche Verständigung, das andere ist vielleicht auch eine Verständigung über Aktionsformen zum Beispiel, über überhaupt Formen, wie man politisch Einfluss nehmen kann. Wird das auch ein Thema sein?
Ganz bestimmt. Und du hast mich ja jetzt hier angerufen im Wendland. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Erfurt da so eine Vorstellung haben. Viele waren ja schon mal hier, wenn der Castor gefahren ist, und haben das selbst erlebt. Andere wissen es vielleicht noch nicht. So, hier gibt es eine lange Tradition des Widerstands gegen Atomanlagen in Gorleben. Und eine ganz wesentliche Erfahrung in diesem Widerstand ist, dass wir gemerkt haben, es gibt keinen Königsweg der Aktionsform. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, mit welchen Mitteln man verständlich machen kann, um was es einen geht. Und dieses Nebeneinander von unterschiedlichen Aktionsansätzen, das muss man aushalten können. Und das wird ein ganz wesentlicher Punkt in Kassel sein, dass wir darüber sprechen. Dass es eine sehr große Bandbreite von Aktionsideen, Aktionsformen gibt und dass die sich aufeinander beziehen können und aufeinander beziehen müssen.
Eine letzte Frage, ist denn diese Konferenz jetzt nur für Anführungszeichen Bewegungsprofis, also Leute, die selber Sachen organisieren, oder kann da jetzt jeder hinkommen, der Interesse daran hat?
Da kann jeder hinkommen und jede, die Interesse daran hat. Und wir hoffen natürlich, dass aus diesen vielen Mahnwachen, die es jetzt überall gibt, ne, wo ja ganz normale Leute hinkommen, die erstmal einfach nur beunruhigt sind, dass die es schaffen, miteinander in Organisierung zu kommen, dass die sich dann häufiger treffen, dass die sich verständigen darüber, dass die nicht dann um 6:40 wieder auseinandergehen in Erfurt oder in Jena oder wo auch immer sie sich getroffen haben, sondern dass man da zu Verabredungen kommt, ach, lass uns anschließend noch mal in eine Kneipe gehen, und dass dann Initiativen entstehen, die sich genau auch darüber auseinandersetzen, wie es weitergehen kann. Und das ist natürlich ein Prozess, der für alle, für jeden und für jede offen ist. Und deswegen wünschen wir uns natürlich auch, dass viele Leute nach Kassel kommen werden.
Wer das möchte, nämlich nach Kassel kommen, der kann sich nochmal informieren auf der Homepage www.anti-atom-aktuell.de. Ja, gibt es alles weitere zur Frühjahrskonferenz der Anti-Atom-Bewegung. Das Ganze ist relativ einfach organisiert. Es wird auf dem Unicampus in Kassel stattfinden. 10 Euro pro Person wird der Konferenzbeitrag sein, um alle Kosten zu decken. Einen Schlafplatz kann man auch kriegen, wenn man einen Schlafsack mitbringt. All das am nächsten Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und ich danke dir erstmal, Martin, für die Informationen und einen herzlichen Gruß ins Wendland.
Das waren schon wieder 30 Minuten ZIPFM. Die heutige Sendung wurde euch präsentiert von der Radiokampagne Berlin. Nachhören könnt ihr sie wie immer im Internet unter freie-radios.net. Wenn ihr mehr über den IPPNW-Kongress erfahren wollt, könnt ihr euch auf der Internetseite www.tschernobylkongress.de schlau machen. Weitere Informationen zur Frühjahrskonferenz findet ihr auf den Seiten der Anti-Atom aktuell unter www.anti-atom-aktuell.de. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören!